SWR 2 zur Person.
Mit Dagmar Munk und unsere heutige zur Person ist die Pianistin Claire Huangxi. Herzlich willkommen.
Danke, danke sehr.
Sie sind Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln. Wir können uns aber Deutsch unterhalten.
Mhm.
Warum?
Oh, weil ich bin in Deutschland seit 2007 und ich sollte wirklich diese Sprache schon beherrschen.
Wenn man nach Deutschland kommt zum Studium, hat man ja normalerweise eigentlich auch ausländische Lehrer in der Musikhochschule, viele Kommilitonen auch. Haben Sie doch lange Englisch gesprochen oder
genau.
Haben Sie sofort Deutsch gelernt?
Nein, ganz und gar nicht. Also in 2007, ich war hergekommen ganz allein, ohne meine Eltern. Ich musste die überreden, dass ich gehe hier allein. Und meine Lehrer, Professor Arivadi, er unterrichtet nur auf Englisch, obwohl er sehr gut Deutsch kann. Deswegen.
Er ist Israeli?
Ja, er ist Israeli. Und deswegen habe ich mit Deutsch sehr, sehr spät angefangen. Und ich dachte, dass die Anne hier kann so gut Englisch sprechen und die können das. So, ich habe gewartet bis 2015, bis es sehr lächerlich war, dass ich kein Wort Deutsch sprach. So, dann habe ich sofort angefangen.
Und dann haben Sie einen Kurs gemacht oder wie lernt
eigentlich
man dann Deutsch?
Nicht. Und ich habe gehofft, dass meine Freunde, die Anne, könnte mich ein bisschen helfen, aber bis dahin haben wir nur Englisch gesprochen, so es war ziemlich seltsam, deswegen musste ich mich alles allein kümmern. Ich habe das sofort angefangen mit Netflix-Serien und es ist sehr schön, dass in Deutschland kann man alle Shows auf Netflix in Deutsch hören und lesen mit Subtitles und das habe ich alles gemacht und bis jetzt schaue ich alle Serien auf Deutsch.
Am Tag Ihres 18. Geburtstages haben Sie den Wettbewerb der Chopin-Gesellschaft in Hannover gewonnen. Das war schon die Vorbereitung zur Teilnahme an größeren Wettbewerben und 2011 gewannen Sie als jüngste Teilnehmerin den zweiten Preis beim internationalen ARD-Wettbewerb, der für uns ja ganz wichtig ist, 2011. Mhm. Damit waren Sie aber irgendwie gar nicht so glücklich. Zweiter Preis?
Ich sage immer, dass der zweite Preis ist am schlimmsten, weil man so nah dran ist auf die erste und trotzdem ist das ein großer Weltunterschied. Und besonders in diesem Wettbewerb 2011, es war irgendwie witzig, weil die erste Preisträger und die dritte Preisträger, wir waren quasi in gleicher Klasse in Hannover. Wir haben sehr oft einander gehört vor dem Wettbewerb.
Auch bei Arjewadi, alle drei.
Die war bei Professor Kamerling und ich war auch in viele Professor Kamerlings Meisterkurs teilgenommen und auch sehr oft, fast jede Woche, in sein Vorspiel gegangen, weil Professor Wadi hat kein öffentliches Vorspiel mit alle seinen Studenten. So viele meiner Pianistfreunde stammen von dieser Klasse. Und eigentlich, wir hatten schon einen Witz vor dem Wettbewerb. Wir sagen, ja, es wäre wirklich lustig, wenn wir drei ins Finale schaffen. Und ja, wenn das wirklich passiert war, es war gar nicht mehr lustig. Dieser Wettbewerb war ganz spannend. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, es war vielleicht das spannendste Wettbewerb.
Sie haben auch mehrere Chopin-Wettbewerbe gewonnen und werden auch mit Chopin in Verbindung gebracht. Ist es Ihr Leib- und Magenkomponist?
Ja, das kann man wohl sagen, weil ich glaube, von Anfang an war ich mit Chopin beschäftigt, weil für jede junge Pianist ist seine Etüden essentiell für unseren Fortschritt und Lernen und auch seine Mazurka, seine Walzer, die sind so gut für einen Anfänger, weil die sind vielleicht technisch nicht so schwer, aber man lernt so viel über musikalische Phrasieren und ich habe damit beschäftigt, seit ich 7 war, so ganz von Anfang an und die Liebe für Chopin hat nur gewachsen. Ich glaube am Anfang vielleicht, ich finde seine Musik nicht so einfach zu hören. Sogar seine Klavierkonzert, das läuft immer ins Auto. Meine Eltern hat eine CD aus Geschenk von unsere Verwandte und da höre ich immer. Und am Anfang ich war, nein, ich möchte Mozart hören, ich möchte Beethoven, aber das hier klingt seltsam irgendwie. Es war ganz andere Harmonien. Aber nach langer Zeit, wenn ich die Stück endlich gelernt habe, ich war 12 oder so, es war schon so in meinen Ohren, dass es fließt einfach.
Wir müssen Sie jetzt mit Chopin hören und zwar mit der neuesten CD, die Sie gemacht haben, die gerade im August erschienen ist. Da ist ein Klavierkonzert von Paderewski drauf und das erste Konzert von Frédéric Chopin in E-Moll und wir hören die Romanze, den langsamen Satz. Das war die Romanze aus dem Klavierkonzert Nummer 1 in E-Moll, Opus 11 von Frédéric Chopin mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken, Kaiserslautern unter der Leitung von Shi Yong Song und mit Ihnen, Claire Huangxi, am Klavier. Jetzt sind Sie berühmt dafür, die schnellsten Finger zu haben, unglaublich virtuos. Und jetzt hören wir Sie hier mit dieser Innigkeit, mit dieser Intimität. Wunderbar. Man hat das Danke. Gefühl, es ist Ihnen ans Herz gewachsen, dieses Stück auch. Ja. Am Pult stand eben eine koreanische Dirigentin. Macht das einen Unterschied, ob da eine Frau am Pult steht oder ein Mann?
Nein. Ich habe leider natürlich mehr Erfahrung mit Dirigent, aber mit Shi Yong Song, unsere Chemie passt einfach, ich glaube. Von Anfang an, jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniert habe, bevor wir uns sogar kennenlernte, sie war so nett, so locker und es war klar, dass wir können gut zusammenarbeiten. Und dann unsere erste Probe ohne Orchester, wir haben darüber diskutiert, über Interpretation und sie hat mir auch gute Ideen gemacht und ich glaube am Ende, es könnte keine bessere Zusammenarbeit, weil wir sind beide von Herkunft Asiaten und sie ist in Deutschland studiert. Sie spricht auch perfekt Deutsch. Wir haben auf Englisch geredet. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben ein sehr gutes Miteinander und wir haben zusammen geatmet. Weil ich glaube, besonders für dieses Chopin-Stück, man muss wirklich eins sein mit Dirigent, mit Orchester. Und sie hat alles mir total nicht mitgefolgt, aber zusammen gemacht.
Ja, weil das natürlich auch ein Stück ist, eigentlich erstmal fürs Klavier. Und das Orchester muss wirklich sehr sensibel begleiten.
Komplett, ja. Das ist sogar vielleicht schwieriger als andere Klavierkonzert, weil die Orchester, die spielen wirklich wenig. Und die Dirigent muss die inspirieren, die ganz große Bogen zu folgen.
Sie sind Amerikanerin, in Rochester geboren, 1990, darf man sagen, wenn man noch so jung ist, und haben chinesische Wurzeln. Ihre Eltern kommen beide aus Peking und sind Musiker?
Nein, die beiden sind Wissenschaftler. Mein Vater ist Biolog und meine Mutter ist Chemikerin. Und die beiden waren nach USA gegangen für Universitätsstudium und da geblieben seitdem.
Jetzt haben Sie mit 6, habe ich gelesen, schon einen Flügel geschenkt bekommen. Da muss es eine Musikaffinität gegeben haben. Oder haben Sie Ihre Eltern schon klein so genervt, dass da ein Klavier her muss?
Nein, also als Kind, ich hatte wirklich nicht viel mit Musik zu tun. Also vor dieser Klavier zu Hause gebracht war, ich kenne kein einziges Mal, wo wir klassische Musik gehört haben. Das war wirklich eine spontane Entscheidung von meinen Eltern. Die dachten, es gibt einen großen Verkauf von Klavier. Und meine Mutter sagt, ja, ich kann vielleicht mit Klavier anfangen und dann wir geben das auch.
Aber Sie haben beide auch nicht Klavier gespielt, Ihre Eltern?
Nein. Wir hatten eine neue Zuhause und ich glaube, die möchten auch ein Klavierzimmer machen. Mhm. Und dann, die dachten, dass ich und meine jüngere Schwester, wir können das lernen, weil es ist immer bevorzugt in unserer Grundschule, dass alle Kinder sollte wenigstens ein Instrument lernen. Und ich war damit nicht ganz begeistert, weil natürlich ich war neugierig auf dieses Klavier, aber mit chinesischen Eltern haben wir dann jeden Tag, wir müssen es üben und meine Eltern hat das ganz ernst genommen.
Aber Ihre Eltern haben wahrscheinlich beide gearbeitet, oder?
Ja.
Ja, und wer hat sich darum gekümmert, dass Sie wirklich systematisch üben? Mit 6 muss man ja noch nebendran sitzen.
Also ja, meine Mutter hat mir beigebracht, die ersten Noten zu lesen, weil sie war in China, sie hat Akkordeon studiert, so sie können die Noten lesen. So sie hat es mir beigebracht, die erste Stunde war immer mit meiner Mutter und meistens der Zeit habe ich nur Wochenende geübt, weil dann meine Eltern waren zu Hause. Nach der Schule, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, habe ich nur gespielt, nicht aufs Klavier, ich meine, gespielt. Und ich glaube, irgendwann hat eine Lehrerin in unserer Grundschule, sie hat gehört, dass ich habe ein Bach-Invention, Two-Part Invention gespielt und sie hat mir gefragt, also ja, hast du eine Klavierlehre? Und ich sagte, nein. Und dann, sie war mit meinen Eltern geredet und sagte, ja, die Kind hat eine gute Gabung, also bitte eine richtige Lehre finde. Und seitdem, meine Eltern waren quasi besessen. Und
haben sie Stress gemacht dann auch?
Ja.
Sie waren mit 9 schon auf dem Podium. Das nennt man ja Wunderkind. Erinnern Sie sich an dieses Gefühl, so was anderes gewesen zu sein?
Ich erinnere mich, dass es kam ein paar Studentenrezitals in meiner Musikschule. Meine Eltern waren ganz nervös und sie war hinter Bühne und sie war so nervös, dass ich war auch nicht mehr ruhig. Aber dann, wenn ich auf der Bühne kam, man sagt, man muss immer die Stücke vorstellen und die Namen sagen, wie alt ich bin. Und das war ich war total nervös für diese kleine Sprache. Mhm. Aber dann, wenn ich angefangen zu spielen hat, es fühlt sich richtig. Und ich glaube, auf der Bühne habe ich immer sehr wohl gefühlt. Also nicht lässig, aber ich könnte mich viel besser ausdrücken in dieser Zeit auf der Bühne mit der Musik als mit
Es ist für Sie auch wichtig, dass jemand zuhört.
Ja, genau.
Sie haben am Curtis Institute of Music in Philadelphia studiert und zwar bei zwei russischen Großmeistern, muss man ja schon sagen. Frau Sokolow, im Übrigen, sie lebt noch, ist 105 Jahre alt.
Ja, und unterrichtet immer noch auch.
Unterrichtet auch noch, ja. Wunderbar. Gary Craftman ist auch russischer Herkunft, ist inzwischen 91 Jahre alt. Die waren also beide eigentlich schon ziemlich steinalt, als sie dort.
Ja, und die beiden hatten unglaubliche Energie. Ich war mit Madame Sokolow von Alters von 10 Jahren. Und ich war in Curtis, wenn ich 12 war. So, ich hatte zuerst 2 Jahre Privatunterricht bei Frau Sokolow. Sie hat mir eine großartige Basis gegeben. Ich glaube, eigentlich meine Erziehung war eher klassisch. So, meine erste Lehrerin, sie war eigentlich von Schweiz. Wir haben viele Mozart, Beethoven, Chopin gelernt. Und dann mit Frau Sokolow, wir haben jede Woche eine Bach, Prelude und Fugue.
Und, also wohltemperiertes Klavier durch.
Mhm. Ja, und das war jede Woche, ich muss eine neue bringen und dann am nächsten Woche, ich muss das auswendig spielen. Und ich glaube,
manchmal ganz schön hart, da gibt es ja auch fünfstimmige Trippelfugen.
Ja, unglaublich schwer, aber ich bin so dankbar dran. Und sie hat mich auch eine sehr gute technische Basis gegeben, so mit vielen Skalen, Arpeggien und Josefi, Czerny, Brahms, 51 Übungen, die sind essentiell, glaube ich. Für jede Pianist. Und dann, wenn ich in Curtis war, begann ich auch mit Gary Graffin. Und ich war eine der Jüngsten. So, ich war 12 Jahre alt. Und ich muss dann für die 2 Lehrer immer unterschiedliche Repertoire bringen.
Ach, Sie haben bei beiden Parallelunterricht gehabt?
Ja, genau. Weil die Jüngere braucht manchmal mehr Aufmerksamkeit. Und das war irgendwie anstrengend, sehr anstrengend, weil ich war auch parallel in normale Schule gegangen. Meine Eltern wollten, dass ich eigentlich eine Wissenschaftlerin in Zukunft bin. Und dann war ich jeden Tag nach normaler Schule ins Philadelphia gegangen. Und für Frau Sokolow haben wir immer klassische Sachen gelernt und dann mit Gary Graffin etwas mehr russische Stücke, technische, anspruchsvolle Stücke. Mhm. So, die beiden war eine sehr gute Mischung.
Blieb denn da noch Zeit für das normale Leben, für Freunde?
Das ist ein bisschen eine Lücke in meinem Leben, weil diese Zeit, ich hatte wirklich, ich war jeden Tag um 6 Uhr aufgestanden und in meine reguläre Schule. Und dann von mittags war ich in einem Zug für 1 Stunde, weil wir wohnen nicht ganz in Stadt. Und dann für 6 Stunden in Curtis, viele Unterricht. Also ich hatte in dieser Zeit gar keine Zeit mehr für die Hausarbeit von Schule. Und irgendwie, das war ein bisschen, das muss ich mir eine Entscheidung treffen, weil es war klar, dass ich kann nicht beides machen, beides gut machen. So, wenn ich 17 war, ich muss mich entscheiden, ob ich die künstlerische Weg nehmen oder, wie meine Eltern gewünscht hat, ins richtige Universität zu gehen.
Haben Sie das mit 17 noch gewünscht? Da haben Sie doch wahrscheinlich schon verstanden gehabt, dass Sie nicht mehr Biochemikerin werden.
Ja, das war schon klar, aber ich war auch sehr klar, dass die Musikwelt ist sehr, sehr schwer. Also die eigene Weg zu finden und ein Leben als Musikerin zu schaffen. Und meine Eltern, die haben viele Zweifel. Und deswegen, wenn ich sagte, um 17, ich möchte ein Pianistin werden, weil das ist, was ich liebe. Ich liebe nicht die Wissenschaft oder Mathe. Ich habe keine Leidenschaft dafür. Ich habe Interesse, aber das ist ganz anders. Und für mich war Klavier immer so ein wichtiger Teil von mir. So, ich muss die wirklich überreden, dass ich gehe nach Deutschland für ein paar Jahre. Und wenn es scheint so, dass diese Karriere geht nicht, dann komme ich zurück und gehe ich Universität. Ich habe das versprochen.
Wunderbar, dass Sie nicht zurückgegangen sind.
Ja, das freut mich auch sehr.
Sonst könnten wir nicht Ihre vielen Aufnahmen hören. Inzwischen sind es 7 CDs, die Sie gemacht haben.
Ja.
Wir haben über Ihre beiden russischen Lehrer gesprochen. Auch wenn Sie Klassik unterrichtet haben, hören wir jetzt erstmal von Ihnen etwas Russisches. Sie haben eine Gesamtaufnahme der Rachmaninow-Präludes gemacht. Im vergangenen Jahr ist sie erschienen. Wir hören aus Opus 23 von den frühen Präludes 2. Claire Huangxi, unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person, spielte diese beiden Präludes aus Opus 23 von Sergei Rachmaninow. Das waren die Nummern 1 und 7. Im letzten Jahr ist diese CD erschienen. Nochmal kurz, Sie sprachen von Ihren Lehrern am Curtis-Institut. Meinen Sie, dass Sie da schon Ihre Liebe für die russische Musik mitbekommen haben, obwohl die ja Klassik unterrichtet haben?
Komplett. Weil am Ende meines Studiums, die letzten 2 Jahre vielleicht, ich war mehr mit Professor Grafmann. Und seine Vorliebe ist mit Prokofiev, Rachmaninow, Tchaikovsky, Mussorgsky. So, ich habe mich beschäftigt mit viele von diesen Werken. Und ich bin auch ganz dankbar, dass ich war sehr jung in dieser Zeit, aber ich habe trotzdem alles durchgelesen oder die erste Eindruck von diesen Stücke gelernt. Natürlich, wir haben alles ziemlich schnell gelernt. Fast jede Woche gibt es ein neues Stück oder jede 2 Wochen. Aber ich habe wirklich einen ganz großen Blick über die russische Musik und ich habe die wirklich geliebt. Und alle meine Freunde, meine Kollegin in dieser Zeit hat fast das gleiche Stück gespielt. So, ich habe gelebt mit dieser Musik für viele Jahre und jetzt, die sind eine untrennbare Teil von meinen musikalischen Aktivitäten.
Gary Grafman war Horowitz-Schüler, auch Serkin-Schüler, glaube ich. Da stehen Sie ja in einer brillanten Tradition.
Ja, ja. Und sein eigenes Aufnehmen von Rachmaninow und Prokofiev, also die sind komplett inspirierend. Und wenn wir uns beschäftigen mit dem Klavierkonzert von Rachmaninow, Tchaikovsky, also wir hören immer unsere eigene Lehrersaufnahme.
Wie kamen Sie denn auf die Idee, nach Deutschland nun gerade zu gehen? Mit 17 Jahren?
Fast alle meine Freunde von Gymnasium und Abiturzeit, die möchte weit weg von unserer Kleinstadt gehen für Universität. Und ich dachte, ja, Deutschland ist sehr weit weg. Aber eigentlich habe ich Professor Wadi kennengelernt in einem Wettbewerb in 2006 schon in Japan. Und nach einer unserer ersten Meisterkurs, er hat mir so viel neue Ideen gegeben und neue Ansicht auf Mozarts Musik. Wir haben 1 Stunde gearbeitet auf ein paar Takte von ein Stück und ich sah, wie weit bin ich von seinem Einblick von dieser Musik. Und er hat mich eingeladen, bei ihm zu studieren in Hannover. Und sein Name war mir schon längst bekannt. Ich kenne auch viele von seinen Schülern, die sind inzwischen ganz berühmter Pianist überall, zum Beispiel Jefim Braufmann und anderen. Ich fühle mich geehrt und ich dachte, das war auch Zeit für mich, weg von Familie zu gehen, ein bisschen mehr unabhängig zu sein und mehr Freiheit zu schaffen.
Sie sind nach Hannover gekommen. Haben Sie sich dort gut eingelebt, sofort wohlgefühlt oder war es lange fremd?
Nein, die andere Student war so nett. Es war ganz anders von meinem anderen Musikstudium in Curtis, weil Curtis ist sehr klein. Insgesamt hat die Schule 160 Studenten und das ist mit alle Instrumente, sogar Operabteilung. Aber in Hannover habe ich mir so viele neue Freunde, neue Kollegen. Und ich schätze das sehr, weil bis jetzt, es ist schon 12 Jahre später, meine Freunde-Zyklus bleibt fast das gleiche von 2007. So, ich habe mich sehr wohl gefühlt, sehr, sehr willkommen. Und ich finde auch die alle Deutsche, die Publikum war ganz warm, ganz nett. Und ja, nach 2 Jahren, ich dachte mir schon, ja, ich würde sehr gerne in Deutschland bleiben.
Jetzt haben Sie etwas mehr wahrgenommen denn überhaupt außerhalb der Hochschule? Haben Sie auch die Stadt erkundigt oder sind Sie mal in die Nordsee gefahren dann?
Oh, ja, ich habe viel gemacht. Ich war immer hin und wieder nach Berlin gegangen für Konzerte und auch zum Hamburg, zu Bremen. Ich habe viel Zeit genommen in meine ersten ein paar Jahre, die neue Land zu entdecken. Weil für mich, es war viel mehr als nur Klavier zu lernen. Und Professor Vardy, er ist auch nur in Hannover, vielleicht 2 Wochen im Monat. So, die Reste der Zeit habe ich mich genommen, mit Freunden ein bisschen zu reisen, ein bisschen mehr einen weiteren Blick zu schaffen für die ganze Kultur. Das finde ich immer noch die wichtigste Teil von meiner Erziehung.
Wir hören Sie jetzt nochmal wieder mit russischer Musik. Auf der ersten CD, die Sie gemacht haben, 2013, spielen Sie von Tschaikowski Dornröschen in der Klavierfassung und Prokofjew Romeo und Julia, das Ballett. Wie kam das zu dieser Kombination? Das ist etwas ungewöhnlich. Sind Sie Ballettfan?
Oh, ich war ein großer Ballettfan, obwohl ich kann natürlich nicht tanzen. Ich liebe diese Märchen, die Geschichte vielleicht mehr aus diesem Tanz, weil ich dachte für meine erste CD, ich möchte was sehr persönlich bringen und meine Liebe für Bearbeitung, Transkription. Plätner ist einer meiner Lieblingspianist und auch Bearbeiter.
Und er hat ein Röschen bearbeitet.
Genau. Und die Romeo und Julia, diese Musik hat mich fasziniert von die erste Mal, wenn ich die DVD gehört habe von Claudio Abbado und Berlin Philharmonica, die haben ein Konzert in St. Petersburg und es hat mich tiefst berührt und ich war überrascht und auch sehr glücklich, wenn ich entdeckt, dass Prokofjew hat seine eigene Bearbeitung für dieses Ballett in Klavierform. Diese CD zeigt vielleicht meine Liebe für Orchestermusik, weil wenn ich diese Stücke spiele, ich höre nur die andere Instrument. Es ist ein bisschen, ich stelle mich vor, als Dirigent und ich möchte alle Farbe, mögliche Farbe zeigen von Klavier und ich hoffe, dass es war irgendwie erfolgreich in dieser Interpretation.
Wären Sie gerne Dirigentin?
Also nicht ganz.
Das ist ja fast eine Liebeserklärung an das Orchester.
Ja, ich liebe die Orchester, aber ich glaube, Dirigent, die haben eine ganz andere Haltung. Und das muss man sehr früh lernen. Ich werde sehr gerne in Zukunft näher kommen zum Orchester, also Baby Steps vielleicht. Ich würde sehr gerne ein bisschen mehr mit Orchester ohne Dirigent spielen, besondere Stücke. Aber ja, ich höre so gern symphonische Musik, Opera und ja.
Thank you.
Das war ein Stück aus Romeo und Julia, die verfeindeten Familien, gespielt von Ihnen, Claire Huangxi. Ihre erste CD 2013 ist schon eine Weile her. Wenn Sie das jetzt hören, ist noch alles okay?
Ja, es ist okay. Aber nur okay. Ich meine, ich freue mich sehr, dass jedes Mal, wenn ich eine alte Aufnahme höre oder so, ich glaube, ich werde viele Dinge anders machen. Aber das zeigt auch, dass ich habe mich geändert.
Wunderbar.
Und das ist was Schönes, an was wir machen.
Ja. Sie haben ein unglaublich großes Repertoire. Also die meisten Pianisten reisen ja mit zwei, zumindest Solo-Recital-Programmen. Sie haben 6, 7 Programme. Ich habe jetzt gesehen, Sie haben ganz viel Kammermusik auch gemacht. Jetzt gibt es Beethoven ja Trios, Duos. Sie spielen mit Geigern, Cellisten. Warum brauchen Sie so viel Repertoire? Wird Ihnen sonst langweilig?
Oh ja, das kann man sagen. Also ich bin so ein Person, ich glaube, mit viel Energie. Und ich möchte so viel wie möglich schaffen von dieser Musik. Es gibt so viel Repertoire. Ich habe immer noch einen Kopf voller Ideen und Fantasie auf, was ich mache in den nächsten ein paar Jahren. Aber ich glaube, diese Vielfalt, das ist einer der einzigen Gründe, wieso ich mache Musik, weil es gibt so viel einfach zu machen. Und mit anderen Musikern, das ist auch, wir können zusammen was entdecken und zusammen eine musikalische Idee entwickeln und schaffen. Und das ist was Magisches. Ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf, wo man so frei sein kann. Alle meine Programme sind mit Werken, die ich liebe. So, es gibt natürlich nicht allen, dass ich von erster Hören oder erster Moment, ich habe die sofort geliebt. Aber jedes Jahr, ich bin ganz flexibel und ich bin immer offen für neue Projekte und neue Ideen von anderen Musikern, von Veranstaltern, weil ich glaube, es gibt eigentlich kein genügend Zeit, alles zu machen.
Es gibt genug, was Sie gerne machen möchten, aber dieses Jahr zum Beispiel haben Sie Clara Schumann Klavierkonzert gespielt. Es ist Clara Schumann, ja. Es gibt ja immer doch auch Anfragen von Veranstaltern.
Ja, also es gibt auch Werke, die ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel, ich war dieses Jahr in Wales, in UK. Und die haben mich gefragt, also hast du Interesse auf ein Fantasy für Klavier und Orchester bei Cipriani Potter? Und das ist eine komponistische. Ich habe nichts von Ihnen schon gehört. Und ich habe gesagt, ja, lass mich kurz das Noten ansehen. Und es gibt keine Aufnahme, den ich hören kann. Aber sowas, diese Entdeckung, diese Neuheit, also das macht meine Arbeit interessant.
In diesem Repertoire, Sie haben es schon gesagt, sind natürlich viele Russen, Chopin, Rachmaninow, Prokofjew, aber inzwischen auch viele Klassiker. Sie haben den wirklich renommierten Preis beim Concours Gesa Ander 2018 gewonnen. Und Gesa Ander war in Deutschland bekannt für das Spiel aller Mozart-Klavierkonzerte. Ich glaube, das stand in jedem zweiten Wohnzimmer. Er galt für uns, Deutsche Grammophon, als der Mozart-Interpret. Dann müssen Sie dort auch wirklich besonders gut Mozart gespielt haben. Ist das auch was, was Ihnen sehr am Herzen liegt?
Oh, yes. Für mich in 2007, ich möchte nach Deutschland kommen, ein bisschen mehr von dieser deutschen Musik und die deutsche Kultur zu verstehen, weil ich hatte immer noch das Gefühl nach dem Studium in den USA, dass ich habe noch nicht genügend gelernt mit dieser deutschen Klassiker, deutscher Romantiker-Komponist. Und Professor Arivardi, wir haben uns wirklich beschäftigt über viele Beethoven-Sonates, viele Mozart-Sonates, Klavierkonzert. Aber ich habe immer gewartet. Es gibt nicht viele Einladungen mit solchen Stücken. Und ich habe mich beschäftigt mit natürlich viele russische Klavierkonzerte. Und ja, natürlich in Rezitoprogrammen gab es Beethoven-Sonaten. Aber ich hatte keinen Ruf für einen klassischen Pianist. Und deswegen, ich möchte in dieser Gesa Ander Wettbewerb teilnehmen, weil dieses Repertoire da ist, ist unglaublich, unheimlich groß. Man muss fast 4 Stunden von Solo-Repertoire vorbereiten.
Das ist auch einer der härtesten Wettbewerbe, ja. Nicht nur der renommiertesten, sondern auch der härtesten.
Ja, so ist es. Und das ist auch einer dieser Wettbewerbe, wo man nicht so jung gehen sollte. Also man braucht diese innere Ruhe und die Frieden, dieses Stück wirklich eine neue Interpretation zu geben. Und es gab keine russische Musik, es gab fast kein Chopin. Es war wirklich fokussiert auf Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert. Und ich dachte mir, ja, jetzt ist das richtige Zeitpunkt, wo ich mir vielleicht anzeigen, was ich gelernt habe in Deutschland, weil ich hatte bisher nicht so viele Möglichkeiten, das zu machen. Es war eine große Entscheidung und auch ziemlich riskant. Ich erinnere mich sehr, dass viele Leute haben mich gesagt, ich sollte das nicht machen. Natürlich, wenn ich nicht gewinne, es wäre eine große Schade. Aber ich war entschlossen.
Es ist doch ein bisschen Risiko, auch so einen Wettbewerb zu machen und dann irgendwie unter ferner Liefen zu sein.
Ja.
Also, ja.
So war das.
Und also herzlichen Glückwunsch noch ein Jahr nachträglich.
Nein, danke. Es war vielleicht das glücklichste Tag. Und besonders mit Zürich Tonhallorchester, die vierte Beethoven-Klavierkonzert, das ist für mich himmlisch. Das ist vielleicht mein Liebling-Klavierkonzert. Das war für mich ein Traum. Ja.
Aufgenommen haben Sie, und das ist natürlich auch wunderbar für eine junge Pianistin, das Violinkonzert von Beethoven. Nicht, dass Sie jetzt Violine genauso gut spielen könnten, sondern es gibt von Herrn Beethoven auch eine Fassung für Klavier, die auch wirklich richtig spannend ist, weil er nämlich die Kadenz ausgeschrieben hat. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, Sie haben da auch noch dazu improvisiert.
Nicht improvisiert, aber ich habe hin und wieder ein paar Noten hinzugefügt, das ist ja wahr. Das war für mich ganz neu. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, ich und die Dirigent Howard Griffiths, ich kenne ihn seit langem. Es gibt auch ein Klavierkonzert, Beethoven Klavierkonzert 0, und das ist ein sehr, sehr junges Werk. Und es ist noch nicht gefertigt, also muss man das wirklich ein bisschen improvisieren. Und dann hat er auch gesagt, und es gibt auch diese Violinkonzert, und ich war, was ist denn das? Wer hat das bearbeitet? Und man sagt, ja, Beethoven. Ich war komplett fasziniert, weil davon habe ich nie gehört. Und ich finde, dieses Stück, es ist so ein Meisterwerk. Meine junge Schwester hat Violin gelernt. Und deswegen, wir haben auch sehr oft Violin-Repertoire gehört zu Hause. Und dieser Beethoven-Violin-Repertoire, es bleibt immer in mein Ohr. So am Anfang an, wenn ich das gelernt habe, es klingt irgendwie falsch. Ja, wo sind die Vibrato und was ist denn das hier? Aber jetzt, ich finde, dieses Stück, es zeigt ein wahnsinnig neues Licht auf diese Komposition. Und ich freue mich sehr, ich habe mich sehr gefreut, dass wir haben diese Aufnahme herausgebracht. Und es gibt jetzt viele Gelegenheiten, das für neue Publikum zu spielen.
Das etwas andere Violinkonzert von Beethoven, von Ihnen gespielt, Claire Huangxi. Das war das Rondo aus der von Beethoven selbst erstellten Fassung für Klavier und Orchester seines D-Dur-Konzertes, Opus 61, was jetzt damit A geworden ist. Es spielt das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung von Howard Griffiths. Beethoven, haben Sie schon gesagt, ist wahrscheinlich über diesen Wettbewerb Gesa Ander nochmal verfestigt, einer Ihrer Komponisten geworden.
Oh ja, ja, also ich spiele nächstes Jahr natürlich für Beethoven ja viele seiner Sonaten, viele seiner Klavierkonzerte und auch viel Kammermusik. So, ich freue mich sehr.
Kammermusik, ist eine neue Entdeckung von Ihnen. Wenn man liest, Sie haben in den letzten Wochen doch einiges mit verschiedenen Geigern gespielt, auch in der Besetzungslage mit Klarinette, mit Trio. Haben Sie eine feste Formation?
Ich habe eine feste Trio namens Trio Machiavelli. Die sind mit zwei sehr guten Freunden von mir seit langem. Die Geigerin, wir waren sogar in Curtis zusammen studiert, in Philadelphia. Und dann, sie war auch nach Hannover gekommen. Also sie zuerst und dann, wenn ich da war, ich war auch sehr überrascht, sie da zu sehen, weil das ist ein bisschen ungewöhnlich von Philadelphia nach Hannover. Das ist nicht ein normaler Weg. Und
Solène Pedassi.
Solène Pedassi. Und Tristan Cornu habe ich ihn kennengelernt durch ARD-Wettbewerb. Es gibt immer eine Preisträger-Tour und wir waren zusammen auf Tournee in 2012 und haben das so genossen, dass wir haben uns entschlossen, zusammen mehr zu machen und dann mit Solène. Es schafft eine sehr gute Atmosphäre zusammen. Und seit 2012 sind wir eine Fest-Trio. Aber ich spiele natürlich mit vielen anderen Partnern. Es gibt viele Festivals und ich freue mich immer wahnsinnig, mit anderen Musikern zu spielen, weil man lernt so viel über sich selbst und auch über Musik. Ich glaube, Kammermusik ist, was für uns als Pianist ganz besonders ist, weil meistens der Zeit sind wir allein aufs Reise und wir spielen in ein Recital ganz allein. Das ist das einzige Instrument, wo man einen ganzen Abend nur ein Instrument hören kann. Und dann mit Orchester ist das auch natürlich was mit Musiker, aber mit Kammermusik, das ist sehr intimate und können wir uns wirklich über alles diskutieren. Und jedes Mal, wenn es gibt eine Gelegenheit, ich nehme das sehr gern.
Wenn Sie jetzt zusammenspielen, hat es dann auch damit zu tun, dass man nicht so alleine ist? Macht es Ihnen was aus, alleine auf der Bühne zu sitzen und den ganzen Abend zu bestreiten?
Oh, das ist auch sehr schön. Also ja? ich genieße das auch sehr. Weil.
Und was ist danach?
Oh, nach einem Konzert.
Nach einem Konzert? Macht Ihnen auch nichts aus, wenn Sie dann alleine sind?
Ja, Leute fragen mich das ständig. Man sagt, ja, es ist so ein Kontrast, ja, von einer Konzertbühne mit vielen Leuten und dann ganz alleine ins Hotel. Aber eigentlich,
ja, es ist auch volles Adrenalin um 22.15 Uhr auf
dem
Höhepunkt.
Ja, das ist ja wahr. Ich habe viel Adrenalin und ich kann meistens der Zeit nicht schlafen bis vor 2 Uhr morgens. Das ist ja wahr. Aber es ist auch für mich irgendwie sehr beruhigend, allein in ein Hotelzimmer zu gehen, weil dann habe ich das Gefühl, dass heute habe ich was hoffentlich Gutes gemacht und ich bin jetzt zu Hause. So, für mich ist dieses Gefühl in ein leeres Hotelzimmer und dann die Freiheit, vielleicht meine Familie zu telefonieren oder andere Freunde zu telefonieren, das ist ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben eigentlich und ich genieße das sehr.
Sie sind viel auf Reisen und gerne.
Ja.
Haben Sie dann auch noch ein bisschen Zeit, sich was anzugucken? Gehen Sie mal auch mal in eine Gemäldegalerie oder reicht das nicht? Oder spazieren am Fluss oder was?
Ja, natürlich. Dieses Jahr, ich war bei Klavierfest Ruhr und ich habe einen Klavierabend gemacht. Und auf den gleichen Tag, ich war in Picasso-Museum gegangen, das war in Münster. Und ich habe viele Inspirationen davon. Und ich glaube, solche Angelegenheit, also ein schönes Museum zu besuchen, vielleicht einen Tag vor oder den Tag aufs Konzert, das gibt man sehr schöne Ideen und es inspiriert man. Also für mich ist das wichtiger als Üben.
Wobei Üben sicher auch wichtig ist.
Ja, natürlich. Ich bin jeden Tag nicht mehr als 3 Stunden aufs Klavier. So, der Tag ist sehr lang und ich sage, dass ich habe sehr viel Freizeit und diese Freizeit nehme ich sehr gern draußen zu sein und mit Freunden zusammen zu sein und dann andere Städte zu besuchen.
Leider gibt es noch keine Kammermusikaufnahme von Ihnen, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dafür was anderes, was mich überrascht hat, noch nicht auf CD, aber Sie waren verschiedentlich auch schon im SWR, und zwar schon ganz, ganz früh. Sie waren mit Roger Norrington 2010 schon, da waren Sie 20, auf einer Asientournee, haben dort Prokofjevs drittes Klavierkonzert gespielt. Sie waren aber auch schon in dem Jahr davor, gerade 19 waren Sie bei den Schwetzinger Festspielen, Sie waren bei den Ettlinger Schlossfestspielen, Sie waren auch in Mainz. Also wir haben ein paar Sachen im Archiv auch und darunter auch zum Beispiel Stücke von Friedrich Gulda und Jan Tiersen. Also die wunderbare Welt der Amélie Poulain.
Ja.
Diese Unterhaltungsmusik, lieben Sie das?
Ich war in Polen in ein Taxi und kam diese Musik von Amélie und ich war irgendwie fasziniert. Es war eine dieser Stimmung, die richtige Stimmung. Es war schon diese Blue Hour und ich habe dieses Stück gehört und ich habe die Pfarrer gefragt, also was ist das für ein Stück? Und er sagte, oh, es ist von diesem Film Amelie, es ist Filmmusik und er kannte schon auch die Komponistin Jan Tiersen und ich war sofort zu Hause gegangen und das auf YouTube gefunden und dann habe ich die Film geguckt und ich dachte, das ist ein einfaches Stück, aber es spricht zu mir. Und ich möchte das auch gern teilen, weil ich sehe sehr gern Filme. Und für Zugabe es ist es immer, man schaut, ob die Stimmung stimmt. Und dann spielt man etwas Unterhaltsames für das Publikum. So, ich habe viele von solchen Stücke. Ich habe auch viele kurze Bearbeitungen. Ich habe auch etwas von Pirates of the Caribbean. Und dann, das spiele ich nachher.
Aber als Zugabe, nicht ja. Zwischenrein.
Ja.
Auch Friedrich Gulda, es geht schon ein bisschen Richtung Jazz.
Das ist ein bisschen anders.
Ihr Lehrer in Hannover. Und Sie sind dort Assistentin an der Hochschule in Hannover. Seine Assistentin Arje Vardi ist auch studierter Komponist. Ist das für Sie auch was Anregendes? Weil Sie spielen ja tatsächlich auch immer wieder ganz neue Werke.
Ja, das liebe ich. Leider habe ich diese Gabe nicht. Ja, ich hoffe, also...
Sie meinen fürs Komponieren oder fürs Improvisieren?
Beides. Beide, leider.
Kann noch kommen,
weil
vielleicht.
Es wäre super schön und ich glaube, es gibt es nicht beeindruckend ist, wenn man sieht ein Pianist und sie improvisiert direkt ein Mozart-Kadenze auf der Bühne. Es ist so aufregend, auch das zu hören. Aber leider habe ich das nicht in meiner jüngeren Zeit ein bisschen ausprobiert und jetzt glaube ich, ich bin ein bisschen zu schüchtern, das richtig zu machen. So, ich lasse das die bessere. Aber ja, ich habe großes Interesse mit Komponisten auch zu arbeiten und ich hatte letzterer Zeit ein paar sehr gute Gelegenheit, direkt mit dem Komponist und Orchester über ein Werk zu sprechen und eine Interpretation zu finden. Ich war mit Claude Baker und Maestro Mario Venzago in Halle zum ersten Mal. Wir haben
eine Uraufführung letztes Jahr gespielt.
Ja, europäische Uraufführung gespielt von Claude Bakers Piano Concerto.
Denn es ist ein berühmter amerikanischer Komponist.
Ja, also. Ja. Es ist ein großes Stück. Es ist mehr als 30 Minuten. Es erzählt ein paar Gedichte von sehr berühmten amerikanischen Dichtern. Und wir haben das in Halle und dann wir haben das in Bern durchgeführt. Und ich war so glücklich, dass die Publikum hat das wirklich verstanden. Also die haben das auch wirklich geschätzt. Und manche kamen nach dem Konzert und sagten mir, ja, was ist das für ein Stück? Wir haben nie so etwas gehört. Das war berührend. Und dieses Stück war auch nicht etwas so leicht für die Publikum. So, ich möchte das sehr gerne in Zukunft machen. Ich habe auch die Welt Aufführung von einem Klavierkonzert von Kurt Meiering. Er ist in Darmstadt, er ist Komponist und er hat ein Stück geschrieben für mich selbst und für Darmstadt Staatsorchester und wir haben das viermal gespielt. Auch ein wunderschönes Stück.
Jetzt als Einlage eine faszinierende Einfachheit eigentlich von Jan Tiersen. Sie haben es schon gesagt, aus dem Film Amelie. Das war Comptine de notre été, l'après-midi von Jan Tiersen aus dem Film Amelie, gespielt von Ihnen, Claire Huangxi. Ein kleines Nebengebiet, was Ihnen Spaß macht. Hören Sie auch Popmusik, Rockmusik?
Oh, sehr gern.
Was haben Sie auf dem Ohr? Die laufen wahrscheinlich auch mit dem Kopfhörer rum.
Ich teile eine Musiklist mit meiner jüngeren Schwester. Wir hören sehr gerne Coldplay. Es gibt auch ein neues Album von Taylor Swift. Manchmal ist auch Nicki Minaj, John Legend. So, ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack. Und eigentlich, ich höre fast gar keine Klaviermusik. Viele klassische Musik, aber nicht viel Klavier.
In Hannover sind Sie Assistentin, wir haben das schon erwähnt, von Arje Vardi. Unterrichten Sie gern?
Sehr gern. Ich fühle mich ganz geehrt, wenn er gefragt mich, ob ich seine Assistentin möchte. Und seitdem habe ich regelmäßig Unterricht mit seiner Schüler. Und
ich auf Englisch dann? Oder auf Deutsch?
Also meistens auf Englisch oder Chinesisch. Es kommt drauf an, ob seine Studenten Chinesisch sind. Weil er hat immer neue Schüler, jedes Jahr ein paar, vielleicht 4 oder 5. Und die kamen von Fernost oder vom Russland.
Können Sie sich auf Chinesisch auch so differenziert ausdrücken wie jetzt auf Deutsch und auf Englisch? Also weil zum Unterrichten gehört ja doch ein Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten.
Ich muss sagen, dass inzwischen glaube ich, dass meine Chinesisch ist nicht so gut wie Englisch und Deutsch sogar, weil in Chinesisch, ich kenne nur die einfachen Worte. Meine Unterricht sind ein bisschen in eine Mischung von Englisch und Chinesisch. Aber wir machen das immer zusammen und das ist auch nicht immer mit Worten, muss man auch was demonstrieren und wir müssen immer Fragen stellen. Ich glaube, es ist nie, dass ich sage, ja, es soll so wie das klingen oder so. Wir können ein bisschen diskutieren und logisch denken, was passt für jeden Pianist, weil ich möchte auch jede Persönlichkeit ein bisschen entwickeln, weil ich jung bin und ich war auch Studentin bis neulich, dass ich kann viele ausdrücken von persönlicher Erfahrung zu dieser jungen Student, dass vielleicht andere Lehrer nicht kann.
Sie haben ja schon gesagt, als Kind Ihre erste Liebe galt Mozart. Chopin war schon fast verstörend. Wir hören Sie jetzt mit einem Satz aus dem Ado-Konzert von Mozart, Köchelverzeichnis 488. Auf was kommt es Ihnen bei Mozart an?
Mozart ist für mich wie ein zweiter Halt. Und ich kann nie beschreiben, wie ich meine Interpretation finde, weil es fließt direkt von meinem Kopf, meinem Gehirn zu meinen Fingern. Und ich finde Mozart für mich, ich muss fast das gar nicht üben. Es klingt ein bisschen schräg, aber wenn ich dran ein bisschen mehr gearbeitet, das klingt dann vielleicht nicht so spontan. Und ich habe dieses Gefühl, vielleicht weil seit ich sehr jung war, ich habe durch alle Klaviersonate durchgelesen und ich habe fast nur Mozart gehört. Das war mein Lieblingskomponist, seit ich 7 war. Und obwohl ich habe nicht so viele Gelegenheit, das zu spielen, jedes Mal, wenn ich das spiele, das fühlt mich so richtig an, mit Orchester zu spielen. Es ist fast das ist das naturalste Ding, den ich machen kann.
Sie hören SWR2 zur Person und die ist heute die amerikanische Pianistin Claire Huangxi. Sie spielte den Solopart in diesem letzten Satz des Klavierkonzertes A-Dur, Köchelverzeichnis 488 von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit von der Partie war die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken, Kaiserslautern unter der Leitung von Karl-Marc Tschitschon. Wir kommen gleich mal zu der nächsten Aufnahme, Frau Huangxi. Sie haben ganz früh schon Scarlatti-Sonaten aufgenommen. Da geht man jetzt mal irgendwie nicht davon aus, dass so ein junger Mensch sich für Scarlatti entscheidet. Und Sie haben natürlich auch gleich Preise für diese Aufnahme bekommen, 2015. Wie kam es zu Scarlatti? Sie erzählten vorher von Bach, natürlich alte Musik.
Ja, ich habe viel mit Bach zu tun und es kam dieser Zeitpunkt, weil vor 2015 habe ich in jedem Rezital ein Werk von Bach hinzugefügt. Es ist vielleicht von meiner musikalischen Ausbildung in Curtis, wenn ich jede Woche ein Prélude und Fugue gespielt habe und dann vielleicht ein Suite später. So Bach war für mich einer der wichtigsten Komponist. Aber Scarlatti hat mich irgendwie immer fasziniert in meiner jüngeren Zeit, also jünger als 25. Ich habe mit Scarlatti versucht und seine Musik braucht diese Leichtigkeit, diese Finger, diese sehr saubere Fingerfertigkeit. Und ich dachte mir, es ist eigentlich zu viel Arbeit für sowas. Ich habe ein bisschen damit aufgehört und weiter mit
Bach. Ja, man hört leider wirklich alles bei ihm. Ja. Muss wirklich klarer gespielt werden.
Und es muss auch klingen, wie es ganz einfach ist. Mhm. Es muss wirklich mühelos klingen. Mhm. Und ich war ein bisschen, okay, nein, das mache ich nicht mit. Und dann 2014, ich hatte das Idee, dass Scarlatti eigentlich, seine Musik ist so vor seiner Zeit. Also man kann nie vorstellen, dass er ist auch in das gleiche Jahr geboren wie Bach und Handel. Weil seine Musik ist, es klingt fast modern manchmal. Also fast ein paar seiner Harmonien klingt wie von französisch Impressionist Zeit zum Beispiel. Und es gab auch dieses seltsame spanische Geschmack. Und da dachte ich, okay, so es wäre eine große Herausforderung, aber ich möchte dieses Frischheit zeigen, weil er hat mehr als 500 geschrieben und wir hören immer das Gleiche, ein paar sehr berühmte, die sind berühmt bei Interpretation von Horowitz, bei Argerich, und es gibt so viel mehr. Und ich dachte, dass meine CD könnte eine Brücke sein zwischen Barock-Epoch und klassischer Epoch. Und deswegen, ich habe zwei CDs. Eine CD mit barockischen Suites. Jede 7 oder 8 Sonaten ist es zusammen in einer Gattung von Barock-Suite. Und dann das zweite CD war mit 3 oder 4. Und jede Sonate repräsentiert einen Satz von einer klassischen Sonateform. Und das war für mich eine großes Projekt. Es hat mir lange Zeit gedauert, alles durchzulesen und dann zu gruppieren. Aber es war auch.
Und sich auch zu entscheiden.
Ja, zu entscheiden, genau. Ich musste mir fast jede paar Tage zusammen das wieder zu spielen und dann zu hören nach ein paar Tagen, ob das wirklich funktioniert zusammen. Aber seitdem, seit 2015, ich spiele so viel Scarlatti und es ist schon ein paar Jahre. Und jetzt, glaube ich, es ist Zeit zurück zum Bach.
Sie haben eine Sonate rausgefischt, die finde ich wirklich sehr ungewöhnlich. Die hatte sich mir bisher auch noch nicht vorgestellt. In C-Dur, ja. Kirkpatrick 513. Die ist fast abgedreht. Die fantasiert, die ist schon bei Karl Philipp Emanuel Bach, die ist eigentlich schon irgendwie weiter. Gibt es, wenn Sie natürlich jetzt alle 555 oder mag es noch mehr geben, Sonaten durchgelesen haben, gibt es noch mehr solche?
Nein, diese Sonate in C-Dur, das finde ich besonders eigenartig und deswegen habe ich die als letzte platziert auf meiner zweiten CD und das ist ganz allein. Es steht allein, nicht in einer Barockform oder klassischer Sonatenform. Weil ich dachte, zuerst dieses Thema. Es klingt
ja, es
wie diese
Mozart.
Ja. Und es ist in dieser eine Sonate gab es schon 3 Sätze. So es kam eine Introduktion wie der erste Satz und dann eine tanzerische zweiten Satz und dann eine Rondo oder schnellere dritten Satz. Und das ist alles in weniger als 3 Minuten. So das dachte ich, das ist das perfekte Schluss für meine CD, weil es zeigt, dass Scarlatti war schon beschäftigt mit dieser Form und er dachte schon vielleicht, dass es kam, diese dreisätzige Form.
Ja, und er war natürlich auch frei, weil eigentlich war es ihm egal, ob die Dinger gedruckt werden, ob er berühmt wird. Das hilft natürlich auch immer, ja, um den Kopf frei, ja, zu haben. Also, wir hören Sie mit dieser sehr ungewöhnlichen C-Dur-Sonate von Domenico Scarlatti. Thank you. Das war eine Sonate in C-Dur, Kirkpatrick 513 von Domenico Scarlatti, sehr ungewöhnlich, klingt ein bisschen wie die Ado-Sonate von Mozart oder beziehungsweise Mozart-Sonate, muss man sagen, klingt wie die von Scarlatti. Ja. Ich glaube kaum, dass er es gekannt hat. Claire Huangzi, Sie haben eine neue Platte eingespielt, die wir ganz am Anfang schon gehört haben, mit dem ersten Klavierkonzert von Frédéric Chopin. Auf dem ist auch das einzige Klavierkonzert von Paderewski. Paderewski war ein hochvirtuoser Pianist und wird gar nicht so oft gespielt. Wie kamen Sie denn auf Paderewski?
Paderewski, dieser Name, es ist bekannt für viel mehr als nur Musikern, weil er hatte so ein vielsichtiges Leben. Aber in meinem Musikstudium habe ich alle Chopin-Klavierwerke in die Paderewski-Fassung mit seinen Fingersätzen.
Also der Name war Ihnen schon immer ein Begriff dann?
Ja, ja. Und irgendwie, also ich habe immer gewusst, dass er hat auch komponiert. So. Und ich habe auch gewusst, dass er war so eine Art von musikalischer Held für die Leute. Ein bisschen wie Liszt. Also er war wild populär und es war schon ungehört, dass er könnte eine Madison State Garden in New York City von 2000 Menschen fühlen kann. Und er gab das erste Konzert in Carnegie Hall. Komplett ausverkauft. Er hat mehr als 20 Tourneen in den USA gehabt. So, er war wirklich eine Berühmtheit. Aber ich habe nie seine Musik gehört. Ich kannte nur diese Minuet. Er hat ein sehr berühmtes Minuet und es klang fast wie ein Popsong, die allen kennt, diese Melodie. Und ich dachte mir, okay, so, er komponiert solche Stücke. Also sehr wie Ohrwürmer. So, eines Tages, das war ganz zufällig, ich habe seine Fantasy für Klavier und Orchester gehört aufs Radio, auch in Polen. Und ich kannte noch nicht den Komponist, so ich habe gewartet bis Ende, weil ich finde seine Musik, diese Musik war voller Stolz, also viel Lebheit. Und es gab diesen sehr starke Geist. Man könnte es hören. Und dann am Ende, die sagen, das ist das Fantasy von Paderewski mit polnischem Orchester und polnischem Pianist. Und dann, ich war, wow, was war das für ein Stück? Und dann habe ich mich sofort interessiert auf die anderen Stücke von ihm.
Es gibt ja leider nur ein Klavierkonzert.
Es gibt leider nur diese Klavierkonzert, aber er hat auch sehr schöne Klaviersonate geschrieben. Er hat auch viel andere Klavierminiaturen geschrieben. Das spiele ich jetzt in dieser Saison auch viel. Humoresken, Nocturnes und die sind sehr kleine Meisterwerke. Also jedes sind eine Juwel. Und ich finde, dieser Klavierkonzert, das macht so viel Spaß. Für Pianist, für Orchester, für Dirigent, weil zusammen haben wir viel zu tun. Und
klingt hochvirtuos, also ja, und schwerst.
Es ist schwer, aber es gab auch diesen Schwung in Musik, ein tänzerischer Schwung, besonders in dieser dritten Sätze von Klavierkonzert. Und es gibt auch diesen sehr zärtlichen Moment im zweiten Satz. So, das ist wirklich eine Meisterwerk, den ich nicht verstehe, ist nicht eine, die sehr oft gespieltes Klavierkonzerte. So, ich fühle mich wirklich sehr froh, dass ich habe das aufgenommen und ich hoffe sehr gern auf weitere Möglichkeiten, das durchzuführen.
Thank you.
Das war der letzte Satz aus dem Klavierkonzert A-Moll, Opus 17 von Ignaz Paderewski, gespielt von Ihnen, Claire Huangxi, mit der Deutschen Radiophilharmonie unter der Leitung von Shi Yong Song. Ignaz Paderewski war ja, Sie haben das schon angedeutet, nicht nur ein Pianist, sondern er hat unglaublich viel bewirkt. Er war Polens erster Ministerpräsident 1919. Mhm. Und ich liebe diese Geschichte, dass er bei Wilson im Weißen Haus gespielt hat und gesagt hat, komm, jetzt findest du, dass ich schön spiele, jetzt kümmere dich mal um Kohlen. Es ist eine faszinierende Figur. Lesen Sie gerne Biografien?
Ja, ja. Ich möchte so viel wie möglich über einen Komponist lernen und besonders in ein so interessantes Leben wie Paderewski. Also man kann sehen, was für ein großzügiger Mensch er war, weil er war unglaublich erfolgreich in alles, was er machte. Alles, was er machte, hatte große Wirkung und im besten Sinn. Und sogar seine Musik in dieser Klavierkonzert, man kann hören viele Einflüsse von Tschaikowski, von Grieg, von Chopin natürlich.
Ist auch wunderbar instrumentiert.
Ja.
Also nicht wie Chopin etwas
Nein, genau. Es klingt wie, er hat viele Erfahrungen mit dieser Instrumentation. Aber er hat so viel Geld gegeben für Beethoven-Monumente, für Chopin-Monumente, für Liszt-Monumente in Weimar. So ich finde...
Auch für Freiheitsmonumente. Für Polen.
Ja, für Polen natürlich. Und man kann das auch, diese Grand Gesture hören in seiner Musik. So wenn man so eine besondere Larger-than-Life-Persönlichkeit hat, zeigt das natürlich auch in seiner Musik. Deswegen dachte ich, es ist ein perfektes Pairing mit Chopin-Klavierkonzert, weil Chopin war auch berühmt, aber er war introvert. Und die zwei, diese Stücke, die beiden sind geschrieben, wenn beide Männer sehr jung waren. Und mit dieser Durst ein bisschen von selbst zu beweisen, aber in ganz unterschiedlicher Art.
Sind die richtigen Stücke auch quasi für Ihr Alter? Wir hören Sie zum Schluss nochmal mit Chopin. Sie haben alle Chopin Nocturne aufgenommen. Man sieht ein bisschen, Sie haben Interesse, doch auch zyklische Sachen aufzunehmen. Also die Nocturne, auch die Rachmaninow-Prelüde. Ist Ihnen das wichtig, dass es komplette Zyklen sind?
Wenn man die Repertoire für eine Aufnahme auswählt, ist das ein bisschen anders als in einem Konzert. Weil in einem Konzert möchten wir viele Seiten von uns zeigen und vielleicht eine größere Bandbreite von Repertoire. Aber für eine Aufnahme, das lässt ein bleibendes Eindruck. Und deswegen jede Aufnahme, ich muss sehr sorgfältig die Repertoire auswählen. Und ich glaube, dieser Zyklus wie Chopin und wie Rachmaninow, das zeigt ein großer Bogen von Komponierens-Evolution von jedem Komponist. Weil Chopin, er hat von Anfang an Nocturnes komponiert, so seit er vielleicht 17 war. Er hat das erste geschrieben und die Nocturne war auch eine seiner letzten Kompositionen. Deswegen können wir wirklich die Evolution folgen. Und Rachmaninow war auch fast gleich so, weil das erste Prelude Opus 3 Nummer 2 hat er komponiert, wann er noch Student war in Moskau. Und die letzte Opus 32 stammt von gleicher Zeit wie von dritte Klavierkonzert. So zwei, die fruchtbarste Zeit von seines Lebens. Und ja, ich möchte immer eine Geschichte erzählen mit der Aufnahme, die Composers-Geschichte. So, deswegen.
Gibt es ein Lieblingsnocturne aus dieser Sammlung?
Ich werde sagen, für mich die persönlichste Nocturne, den ich noch nicht im Konzert gespielt habe, wegen dieser persönlichen Verbindung, ist Opus 62 Nummer 1 in B-Dur. Das ist fast wie ein Fantasy. Es ist höchst intimate und es ist wie ein Ballad, weil es erzählt eine Liebesgeschichte und am Ende es steigt ins Himmel.
Das war gespielt von Claire Huangxi, die Nocturne Opus 62 Nummer 1 in B-Dur von Frédéric Chopin. Zum Schluss der Sendung, was sind denn so die weiteren Pläne? Was ist denn das, was für Sie jetzt ansteht?
So, nächste Saison steht viel interessantes Debüts mit neuen Orchestern und mit neuen Kammermusikpartnern. Ich kann mich sehr freuen auf die nächste CD-Aufnahme schon mit Kammermusik. Und ich habe andere Pläne für neue Repertoire, den ich lernen muss. Und so geht's weiter. Also eigentlich, was ich jetzt mache, das ist genau, was ich machen möchte in die nächsten 10, 20 Jahre.
Kommen denn Ihre Eltern auch mal zum Konzert nach Europa?
Nein, die kommen gar nicht, weil meine Mutter ist inzwischen nach China umgezogen. So, wenn ich in China bin, sie kommt ins Konzert. Und ich hatte Konzert dort dieses Jahr und letztes Jahr. So, sie ist da. Und mein Vater wohnt immer noch in der Nähe von Philadelphia. So, wenn ich ein Konzert da habe, dann kommt er. Aber die beiden, die gibt mir viel Freiraum. Und darauf bin ich sehr dankbar, weil mit Eltern ist das ein bisschen, die macht mir Druck immer noch. Und wenn ich weiß, dass einer von den beiden im Publikum sitzt, kriege ich nicht Lampenfieber, aber es ist schon was. Ich kenne ganz genau, dass sie da sind und ich muss mir besondere Mühe geben.
Interessant, weil sie sind ja keine Fachleute.
Ja.
Also dann müssen Sie viel auf Tournee sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Claire Huangxi, die wir heute in SWR 2 zur Person gehört haben. Und alles Gute für die Zukunft.
Danke vielmals, hat mich auch gefreut.
Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Munk und wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag.